Genau, ich habe da oben Folien und ich darf hier gucken. Und ich sehe mich selbst, das ist auch sehr komisch. Okay, genau, ich habe tatsächlich dazu selber noch nie eine Predigt gehört. Ich habe auch noch nie was gelesen, aber Gott hat besonders 2011 mein Leben sehr verändert, so dass für mich das Wort ist wirklich, ich habe wirklich Hunger nach dem Wort. Und Gott hat durch das Wort auch ganz stark mich verändert. Und ich habe einfach mit euch teilen wollen, wie Gott mir in der Bibel über Jahre gezeigt hat, ob es traumatische Situationen in der Bibel gibt. Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr im Wort unterwegs seid, aber da gibt es ja einmal diese wirklich schlimme Situation mit der Tamar, die eben vergewaltigt wird. Und dann werden sozusagen der große Familienstreit darüber, aber einfach ihr Leben, wo was denke ich, zutiefst nicht nur kulturell damals, wenn man sozusagen vergewaltigt wurde, zerstört wurde, sondern auch sie als Mensch, als Frau und ihr Herz. Mose, der, das hat mir tatsächlich mal jemand gesagt, natürlich traumatisiert war, weil er wurde als Kind ausgesetzt und er ist in einer fremden Familie aufgewachsen und nicht, weil seine Familie ihn nicht wollte, sondern weil er nicht leben durfte sonst. Und wie ihn das dann auch prägt und wie Gott es dann auch wieder nutzt, weil er ja letztendlich dadurch dann zum einen das jüdische Volk ist ja seine Wurzel, seine Familie, aber eben auch am Hof des Pharaos eben auch die andere Kultur kennenlernt und das möglicherweise genau, weil er das so erlebt hat, Gott ihn so nutzen kann. Josef, der die Träume hat und Visionen, der ein Liebling von seinem Vater ist, dann verkauft wird, wie auch Gott das nutzt. Wirklich am Ende heißt es ja, ihr habt böse gedacht, aber Gott hat es gut gedacht, also sein Leben und wie er im Gefängnis war, wie er treu war und ihm da auch wieder Unrecht getan wurde. Paulus, der ja, er erzählt das ja auch mal, wie viel mal er gesteinigt wurde, wie viel Peitschenhiebe er hatte und also hat auch sehr viel traumatische Erlebnisse erlebt. Und in Australien hat mich immer der Vers so geprägt, wo er sagt, dass er unabhängig von den Umständen Gott preist. Dass es eben nicht drauf ankommt, immer was wir erlebt haben, sondern tatsächlich, ob Gott auch das Heil, wir das erleben dürfen, dass Gott das heilt und wir sozusagen unabhängig von den Umständen werden. Das kann man Menschen nicht sagen, das kann man ja nur selber erfahren. Genau, Johannes schreibt ja die Offenbarung auf der Insel Patmos und ist dahin verbannt worden, also ist da im Exil. Also auch die Frage ist ja getrennt von Freunden, von Familie. Wir erfahren da nicht immer Dinge drüber, aber es ist halt einfach so, als Judith mich eingeladen hat, habe ich immer mehr dieses Thema so beim Lesen mit bewegt. Dann König David, der erstmal ja auch von seinen Brüdern verlacht wird, weil er der Kleinste ist, man ihm das nicht zutraut, dass er den Kampf mit Goliath aufnehmen kann, aber dann auch in seinem Leben erst vor Saul fliehen muss und darum sein Leben fürchten muss und dann auch von seinem Sohn Absalom. Also sein Leben ist ja auch ganz viel geprägt von Flucht und dann auch selber schuldig zu werden, wo er praktisch Bathseba schwängert und dann Gott trotzdem auch da wieder was Neues macht. Da werde ich nachher auch noch was teilen. Und dann habe ich mal als Frage gestellt, es heißt ja, dass die Kreuzigung, also der Tod am Kreuz, der qualvollste und grausamste Tod ist. Jesus ist ja selber Gott. Und deshalb habe ich das mal so mit Fragezeichen versehen. Ah, gut. Ja, dann die nächste Folie, genau. Nicht erschreckt sein, wer Folien haben will. Ich finde, dass das Wort am meisten spricht, viel mehr als ich irgendwie sagen könnte. Das Wort ist sozusagen, glaube ich, für junge Leute nicht mehr so geläufig, aber ich glaube, für uns hier, für die meisten bekannt, Heiland heißt ja Retter. Und heilen heißt ja heilen. Also, aber es ist das, es kommt von diesem selben Wort. Und ich habe einfach Verse, die mich bewegt haben. Das hängt tatsächlich, hat mal ein Rehabilitant für mich hatte gefragt, was mein Lieblingsvers wäre. Und ich habe dann gesagt, für was? Er wollte ein Holz über meine Tür hängen in der Klinik. Und dann habe ich gesagt, dann wünsche ich mir den Vers. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe schenken. Matthäus 11, 28 oder 1. Petrus 5, 7. Werft alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann wird deutlich, es sind so viele Verse, angeblich kommt das Wort Angst so oft in der Bibel vor, wie es Tage im Jahr hat, 365 Mal, ich habe es nicht durchgezählt, aber Also habt keine Furcht, habt keine Sorgen, ja. Das heißt, ist irgendwie klar, ja, das bewegt Menschen auch zu der Zeit ganz stark, sonst würde es nicht dort stehen. Genau, und dann heißt es, werft alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch, 1. Petrus 5,7. Und dann einzelne Geschichten, also das würde sozusagen, würden wir noch heute Nacht hier sitzen und wir wären noch nicht fertig. Ich habe also einzelne rausgesucht, zum Beispiel die Frau, die den Blutfluss hat, die alles Geld ausgegeben hat in ihrem Leben, um Heilung zu erfahren. Und sie berührt den Saum von Jesus und wird sofort gesund. Ja, sie wird sofort geheilt. Dann, dass Jesus bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, also auch, dass Menschen, die schlimme Dinge tun, es heißt ja im Epheser 6, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern Mächte und Gewalten der Finsternis. Ja, dass in dieser Welt der Fürst der Welt, der Teufel, einfach Menschen auch dazu gebraucht, wieder andere Menschen zu verletzen und zu zerstören. Dann, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, 2. Korinther 12,9. Es hängt nicht von uns ab, sondern was Gott in uns schaffen kann. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, Johannes 15,3. Dass Jesus es tut, weil er uns Freunde nennt, nicht weil wir es verdient hätten, sondern weil er uns so sehr liebt. Und dann auch die Situation mit dem Besessenen, wer die Geschichte kennt, nachzulesen in Markus 5. Der Mann, der wohl immer um sich geschlagen hat, der in Ketten gefesselt war, von Geburt an jahrelang gequält war und dann, heute muss man immer so ganz vorsichtig sein, Dämonen austreiben, was ist Besessenheit, aber Jesus auf jeden Fall diesen Dämonen gebietet, in die Schweine zu fahren und dieser Mann ist frei. Und die Menschen sehen, dass sich was grundlegend verändert hat. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zur Therapie. Also bei Persönlichkeitsstörungen ist ja das Kriterium, dass man es immer hatte und immer haben wird. Suchtkrank immer hat, haben wird. Aber lassen wir auch zu, dass Jesus wirklich sagt, er macht alles neu, weil er hat Menschen wirklich geheilt. Ja, und ich kenne Menschen, die Gott auch so geheilt haben, die gesagt haben, die Sucht hat Gott von einem Moment weggenommen. Ist aber nicht bei jedem so, so ist es ja auch in der Bibel nicht so. Paulus sagt ja an der Stelle, wo er sagt, er ist in den Schwachen mächtig, ist ja eine Stelle, wo er offensichtlich einen Stachel im Fleisch hat. Da sagen manche, es wäre eine Depression, eine Augenkrankheit. Ich denke, es steht nicht dort, es sind Interpretationen, aber er hat irgendetwas, was nicht weggeht. Ja, also auch das heißt nicht, dass Gott uns verlassen hat oder seine Geschichte ist eben verschieden. Aber wir in Saran haben einen Mann kennenlernen dürfen, der letzte Woche Jesus angenommen hat in seiner Heimat und er hat eine ganz schwere Tumorerkrankung. Und ich habe also es war immer das größte Gebet, dass er Jesus kennenlernt, das ist passiert. Aber wir beten jetzt auch gerade auch Saran ganz intensiv, dass er auch Heilung erfährt. Aber zu sagen, die Liebe von Gott und dass er lebt, hängt nicht davon ab, ob er heilt oder nicht. Ja, das schenkt uns auch eine Freiheit. Und dann eine meiner Lieblingsgeschichten, weil Gott auch damals sehr stark in den Straßen von Freiburg zu mir gesprochen hat. Da waren wir nämlich genau in der Anzahl der Freunde. Und der Mann, der heute auch suchtmittelfrei ist, der auch Jesus kennengelernt hat, der hat damals gesagt, das ist ja wie bei mir, das sind auch, ihr seid ja meine Freunde. Und ich glaube, es ist ein Stück weit so wahr. Ja, die Freunde haben den Glauben, decken das Dach auf, weil sie unbedingt ihren Freund zu Jesus bringen wollen. Und Jesus heilt diesen Mann. Und zwar, weil der Glaube der Freunde so stark war. Ich finde, das ermutigt alle, die vielleicht Freunde oder auch Menschen dienen, die suchtkrank sind, die vielleicht wie verblendet sind. Ja, sie sehen und erkennen nicht, sie hören und verstehen nicht, dass wir auch im Namen Jesu wirklich Macht haben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Genau, die nächste Folie haben wir schon, vielen Dank. Ich habe noch eine zweite Folie dazu. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dass wir uns in allen Ängsten an Jesus wenden können. Und dann, perfekte Liebe kennt keine Angst, 1. Johannes 4,18, wo wir oft denken, wir lieben oder und wo ist es aber nicht die Liebe, von der Jesus spricht, ja, die so frei ist, dass sie auch keine Angst kennt. Denn er, der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. 1. Johannes 4,4, da geht es ja um den Teufel. Ja, dass wenn wir Jesus aufgenommen haben, dass wirklich niemand und nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Und ich glaube, ein ganz großes Thema, was ich merke, bei mir auch oft in Vergessenheit kommt, zu danken. Also ich denke, wir sind ganz stark oft in der Fürbitte, dass wir für andere, aber zu sagen, ja, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung laut werden. Das ist ein Schreibfehler drin. Aber letztendlich, dass wir auch danken für Dinge, die wir vielleicht nicht verstehen oder die uns auch schwerfallen oder die uns, ja, wo wir uns eigentlich so sehr Veränderungen wünschen. Genau, dann haben wir, genau den Vers hatte ich gerade gesagt, ich bin sicher, dass uns nichts und niemand scheiden kann von der Liebe Gottes aus Römer 8. Das ist auch so ein Vers, wo ich denke, ja, es gibt wirklich nichts mehr, wenn man sich für Jesus entschieden hat, was uns trennen kann. Und das finde ich enorm mächtig, weil alles ist so vulnerabel und anfällig sonst. Und das hatte ich gestern auch in der JVA gesagt, dieser Vers, da hatte mich kürzlich jemand draufgebracht, dass es heißt, dass Gott selber, er wird alle Tränen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Also, dass wir auf eine Ewigkeit vertrauen dürfen, für die wir Jesus angenommen haben, wo Dinge, die uns heute vielleicht fast zerstören oder uns so stark quälen, dass sie dort keinen Raum mehr haben. Dass es die einfach nicht mehr gibt, weil Gott sie selber wegmacht. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe, aus Lukas 22, 42. Jesus hat ja auch als Mensch, er ist Gott und als Mensch hat er aber diesen Kampf im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Hinrichtung. Und es ist so stark, dass sein Schweiß wie Bluttropfen auf die Erde fällt. Das finde ich so krass, das habe ich selber noch nie erlebt. Ich habe schon mal gehört, dass es in der Medizin beschrieben ist, ja, in Situationen von Folter und in anderen Ländern müssen Menschen ja auch solche Folgen erleiden, weil sie Christen sind. Aber das zeigt ja nochmal, wie Jesus, was das für ein Kampf für ihn war, das für uns zu tun. Und er sagt dann, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Aus Johannes 5. Und ich glaube, es zeigt immer, wir aus uns können anderen nicht helfen, wir können uns auch selber nicht retten, aber wir können uns an den klammern, der dazu fähig ist. Genau, ich habe das Wege der Bewältigung genannt, und zwar sich zu überlegen, okay, wenn ich Betroffener bin oder wenn ich mit Betroffenen, da habe ich jetzt speziell auch nochmal die Traumatisierten ganz stark im Fokus hier genommen, da heißt es an der Stelle, Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 77-mal. Das ist auf die Frage, wie oft wir vergeben sollen. Und es ist wirklich ganz schwer und ich würde mich da auch nie anmaßen, das jemand zu sagen. Ich weiß nicht, ob jemand die Hedi kennt, sie lebt in Neuruppin. Sie hat, als sie schwanger war, mit ihrem ersten Kind erleben müssen, wie ihr Mann von Kindersoldaten in Afrika vor ihr an Augen hingerichtet wurde. Und sie schreibt ein sehr bewegendes Buch, wo es darum geht, dass sie den Tätern vergeben hat und dass sie in eine neue Freiheit gekommen ist. Und ich war vor vielen Jahren mal in England, da gab es einen ganzen Kongress über Forgiveness Therapy, also Vergebung. Das ist auch in die Welt gekommen, da haben die jetzt, also ich sag mal, Jesus kann uns vergeben, er kann uns helfen zu vergeben, aber dort ging es halt losgelöst von Glauben. Dass man viele Studien gezeigt hat, dass Vergebung vielen Menschen zur Heilung verhilft, wenn man vergeben kann. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für alle, welche euch beleidigen und verfolgen. Und ich würde wirklich sagen, das kann auch nur Gott schenken. Also niemand kann jemand vergeben, außer wenn Gott ihm das schenkt. Ich glaube nicht, dass bei so krassen Dingen die Menschen erleben, wir haben gerade jemand bei uns, der hat 2 minderjährige Kinder verloren, ein Kind an Leukämie, an Blutkrebs, das andere Kind ist ermordet worden und er hat kürzlich gesagt, also weil seine Partnerin gerade so daran verzweifelt, dass sie ihr gemeinsames Kind eben verloren haben, dass er sagt, hier soll ich jetzt den Mörder erschießen oder was, das würde ja auch niemand helfen. Das waren nicht, waren nochmal so die Worte für jemand, der ringt. Und ich glaube, da sage ich dann später noch was zu, was können wir als Menschen machen, die nicht betroffen sind? Weil dann leichtfertiger Trost oder Ideen hilft natürlich dann nicht. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also zu wissen, dass Jesus möchte Heilung und er möchte Leben in Fülle. Er will nicht, dass jemand gequält oder leidet oder sein Leben dadurch zerstört ist. Das können wir immer wieder glauben, dass Gott in allem, was wir nicht verstehen, das eine Zusage von ihm ist. Dann auch wir als Gemeinde, ja, Sprecher hier zur Gemeinde, ist einer unter euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich, die sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Also ich glaube auch da, wir sind immer wieder gerufen, in Gemeinden für Krankheit zu beten und Menschen einfach nahe zu sein und hier eben auch, heißt es ja, sie zu salben. Und ich denke, das habe ich so in Australien erleben dürfen, wie ich es halt vorher noch nie erlebt habe, wenn Christen wirklich zusammenleben und ihr Leben Tag und Nacht teilen. Ja, waren sie einmütig beieinander. Ich glaube, dass es oft verloren gegangen ist. Also meine Vision ist, wenn jemand mal einen Hof erbt und sagt, ich möchte gerne wieder in Gemeinschaft leben wie in Australien. Es ist sehr, sehr mächtig, wenn immer Geschwister da sind. Ja, und dort war eine Schwester, die hatte sich den Fuß gebrochen, konnte nichts machen. Sie hat gesagt, ich könnte gar nicht alleine irgendwo sein. Aber hier habe ich Geschwister, hier kochen Menschen, hier habe ich Gemeinschaft, hier habe ich Trost. Und in Psalm 37,5, den hatten wir vorher schon gehört, das war das Geschenk, glaube ich, auf dem Handtuch heute Morgen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe ihn auf ihn, er wird's wohl machen. Also selbst wenn etwas total hoffnungslos aussieht, und ich durfte das erleben, bevor ich in der Sucht gearbeitet habe mit dem jungen Mann, der heute Vater von zwei Kindern ist und suchtmittelfrei lebt. Da hat ein Mann aus Nigeria, der ist eine eigene Geschichte, wir waren auf der Straße unterwegs und haben ihn gefunden. Er hatte eine Vision, wo er sein wird, obwohl er ihn noch nie gesehen hatte. Und er war wirklich im schlechtesten Zustand und er hat gesagt, und Gott wird Großes durch ihn tun. Ja, und er hat noch nicht zu Millionen gesprochen, aber in wenigen Jahren sind wirklich Wunder passiert. Und da mache ich jedem Mut, der vielleicht denkt, es ist hoffnungslos. Genau, dann haben wir noch eine zweite Seite dazu. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Aus Jeremia 17,6. Die Stelle mit dem Baum am Wasser gepflanzt gibt es auch im Psalm 1. Und da fand ich so spannend, einer unserer Rehabilitanten erzählt, dass er Bonsais hat und im Wald war und einen Baum gefunden hat, den er zum Bonsai machen will. Dann sage ich, was macht ein Baum aus, der zu einem Bonsai ist? Ja, er hat keine tiefen Wurzeln. Genau, das ist aber jetzt der Unterschied. Hier geht es ja nicht um Bonsai, sondern letztendlich, dass wenn wir tief im Herrn verwurzelt sind. Und da hat mich, zuletzt war ich auf der Straßenevangelisationskonferenz in Köln und da hat der Josef gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er ist ein Apologet. Er spricht mit Menschen, wie man Glauben begründen kann. Und er hat seinen Sohn letztes Jahr an einem Hirntumor mit 10 Jahren verloren. Und er kann berichten, dass er sagt, ich war so tief in Gott gepflanzt, dass ich das erleben durfte, dass nichts und niemand mich trennen kann von seiner Liebe. Mein Glaube ist daran nicht zerbrochen. Ja. Genau, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden, aus Jesaja 40,31. Wir hatten heute Morgen eine Folie zu dem Adler, dass Gott uns wirklich das schenkt, dass wir sozusagen fliegen, ist glaube ich so ein Traum von Menschen immer gewesen, auch fliegen zu können. Aber dass Gott wirklich Menschen wieder diese Kraft gibt, nicht aus sich selbst heraus, sondern weil er schenken kann. Was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Aus Johannes 14,17. Und so habe ich tatsächlich als Kind mal Jesus kennengelernt. Ich habe diesen Frieden gespürt, wo ich wusste, der ist nicht von dieser Welt. Das ist ein Vers, den ich damals nicht kannte, erst viele Jahre später. Und dann, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Vielleicht gibt es auch Einzelne, Johannes 15,5, die in der Suchthilfe arbeiten oder mit abhängigen Partnern zusammen sind oder auch Kinder haben, die abhängig sind, Eltern, die abhängig sind und sagen, ich hab vielleicht keine Kraft mehr, ich bin ermüdet, aber zu sagen, nein, Gott ist stärker, er ist in uns und er kann uns das schenken, dass wir, selbst wenn wir nicht weiter wissen, dass wir trotzdem Früchte tragen, weil er die Früchte schenkt. Jetzt, das war für mich ein wichtiger Punkt. Es ist ja oft die Frage, ich kenne jemanden, der ist traumatisiert, der steht mir nah oder auch nicht so nah. Wie gehe ich mit Menschen um? Was sagt die Bibel dazu? Und da habe ich für mich gefunden, der Vers aus Römer 12, trauert mit den Trauernden. Ja, ich glaube, wir wollen, ich kenne das von mir selber ganz stark, ganz schnell Leute fixen. Okay, was muss ich machen? Ja, aber trauert mit den Trauernden, ist wirklich erstmal nur da sein und Leid würdigen. Und es ist wirklich enorm, wie Menschen, traumatisierte Menschen sagen, es wollten immer Leute was machen, aber niemand hat mein Leid wirklich gewürdigt. Und manchmal ist es ja auch sprachlos. Wir haben keine Worte für Leid, was Menschen erlebt haben. Und ich liebe tatsächlich die Hiob-Geschichte. Ich hatte mal in der Uniklinik, muss ich sagen, habe ich sehr viel mit Gott erlebt und auch sehr krasse Sachen. Ich hatte einen Kollege, sein Vater war Pastor und er hat das ganz besonders genannt und ich weiß aber leider nicht wie, aber hat mit vielen Menschen das Hiob-Buch gelesen. Ja, es hatte einen sogar einen säkularen Titel, aber er hat das Hiob-Buch gelesen. Und Hiob, finde ich, ist so die größte Antwort auf die Schuldfrage, ja, weil ja ganz schnell auch bei Trauma-Folgestörung so die Schuldfrage kommt. Da ist es 7 Tage und 7 Nächte saßen sie da, ohne Worte zu sagen, denn sie spürten, wie tief Hiobs Schmerz war. Dass die Freunde am Anfang, sehen sie dieses Leid und sitzen mit Hiob. Dann später kommen sie ja auch mit den ganzen Ratschlägen und dann spannenderweise soll ja Hiob selbst dann für die Freunde Buße tun. Ja, also die vielen Worte, da war ja auch ganz vieles nicht wirklich von Gott. Ja, aber als sie da saßen. Und dann die Gemeinschaft. Ich habe das so stark in der Geschichte der Emmaus-Jünger nach Jesus Tod. Sie wussten nicht, wie es weitergeht. Ja, alles war erschüttert, aber sie sind in Gemeinschaft. 2 von ihnen gehen. Sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Ja, also wie Trauer auch hilft, wenn wir Menschen Raum geben, Zeit verbringen und sie reden lassen. Vielleicht möchte auch einfach jemand einfach sprechen. Und gerade bei Trauer, man redet nochmal über die Person und einfach sie reden über die Dinge. Sie sind nicht alleine damit. Und dann, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht, aus 2. Korinther 4,8. Und das ist ja, ich finde so, ich war mal bei Open Doors, kann ich jedem empfehlen. Man kann so einen Tag bei denen machen, wo man so ein Gespür dafür kriegt, wie Mensch, Christen in Verfolgung, was die erleiden müssen. Und da zu erleben, wie viele, aber viel stärker Jesus erleben als viele Leute hier im Westen. Wie der Glaube viel stärker ist, weil sie da wirklich so stark Jesus Gegenwart erleben. Dann die Schuldfrage. Das ist ja so eine ganz große Frage. Warum zum Beispiel jetzt die Frage von dem Mann, von dem ich erzählt habe, warum hat er 2 von seinen 3 Kindern minderjährig verloren? Ja, ist das fair? Nein. Ich denke, die Frage wird in der Bibel immer wieder so beantwortet. Und seine Jünger fragten ihn, sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Das ist doch eine ganz klare Frage, die immer wieder auch Menschen trifft, die vielleicht auch ein Kind mit einer geistigen oder körperlichen Einschränkung, Behinderung zur Welt bringen. Dann sagt Jesus, und das finde ich sehr krass, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm, aus Johannes 9. Und in meiner Gemeinde, in der ich bin, hat der Pastor ein Kind, was sehr stark eingeschränkt ist. Ich habe tatsächlich so viel Liebe von diesem Kind schon erfahren. Und ich finde, das ist oft, sich zu öffnen, was kann Gott in diesem Schmerz auch schenken. Ja, was man ja nicht leugnen kann. Ah, da pumpe ich mal auf. Okay, und dann wollte ich den Vers noch sagen, wo Jesus sagt, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Also wenn wir uns im Leid, eine Freundin von mir hatte mit 27 Jahren einen Schlaganfall gehabt, hat bis heute eine ganz starke Spastik im Arm, die auch sehr schmerzhaft ist mit vielen. Man wollte sogar schon eine Hirn-OP machen. Sie ist dann 2-mal durch ihr Jura-Examen gefallen, was bedeutet, dass man nichts hat. Also du kannst nicht irgendwie in einer Anwaltskanzlei arbeiten. Und sie hat mich damals angerufen, hat gesagt, ich mache, und dann hatte sich der Partner getrennt, ich mache jetzt Urlaub von Gott. Ja, also sie hat wieder zu Gott zurückgefunden, sie hat mit über 40 noch 2 gesunde Kinder zur Welt gebracht. Und ihr Leben ist anders, aber in der Phase dachte ich, wenn die jetzt noch Urlaub von Gott macht, da habe ich echt Panik gekriegt, ja, also Panik, ja, also Stressbelastung. Ich mache jedem immer Mut, sich im Leid noch stärker an Gott zu klammern, weil wir neigen manchmal, uns dann auch von Gott noch abzuwenden. Genau, dann in der Hiob-Stelle ist ja nochmal auch ganz stark diese Situation, die mich mal, als ich das für mich erkannt habe, so krass bewegt hat. Der Hiob selber erfährt ja nie, warum ihm das passiert. Wir lesen noch mal kurz rein, Hiob 1, die Verse 7 bis 9. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden. Fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Ja, also der Start ist ja, dass Hiob ein ganz besonderer Mann in den Augen Gottes ist. Nicht, weil er besonders schuldig oder besonders schlecht ist, sondern das Gegenteil. Ja, er wird von Gott ja als besonders herausgestellt. Und trotzdem ist er, ja, weiß nicht, die Hiob-Stelle, will jemand mal kurz was sagen, bevor jemand einschläft, mittags tief. Was passiert dem Hiob? Will jemand vielleicht kurz was einwerfen, falls es andere nicht wissen? Was passiert dem Hiob? Also irgendjemand wird doch was zum Hiob wissen. Hilfe. Ah, da gibt es jemanden. Danke. Vielen Dank. Da haben wir eine Zusammenfassung. Ich finde es so krass, wo Gott dann, ja, Hiob im vorletzten Kapitel, glaube ich, ist es, fragt, wer hat denn das mehr gemacht? Wer hat das gemacht? Ja, und in diesem Moment erfährt tatsächlich Hiob die Gegenwart Gottes so stark, dass er sagt, ich habe vorher nur vom Hörensagen von dir gehört, aber jetzt habe ich dich wirklich erlebt, ja. Genau. Jetzt so, die Frage ist ja mal, wie sieht Gott tatsächlich auf die Täter? Das ist ja oft auch eine Frage. Wir können ja sozusagen traumatisiert sein durch Naturkatastrophen, durch Autounfälle, aber die höchste Rate an Traumafolgestörungen im medizinischen Bereich haben die Menschen, wo die Täter tatsächlich Menschen waren. Ja? Also wo uns Menschen Schuld angetan haben, körperlich, sexuell. Das sind sozusagen die höchste Rate an Folgen von Traumata tragen. Und da hat mich mal sehr bewegt der Vers aus Matthäus 18,6. Wer bei einem dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Also Gott ist Unrecht nicht egal. Das muss uns ganz klar sein. Also ohne Jesu Tod, ja, und sein Opfer, würden wir auf dem Unrecht sitzen bleiben. Gott ist Liebe, weil ich glaube oft, Gott liebt ja alle so. Aber das ist nicht so eine billige Aktion. Das hat ihn sein Leben gekostet. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Psalm 145, 17. Ich finde, dieser Vers drückt das eben aus. Gott ist die totale Liebe, aber er hasst wirklich auch Sünde. Er ist ein zorniger und ein eifernder Gott. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Also die Gerechtigkeit, die Seite von Gott, sonst hätte er ja seinen Sohn sozusagen, hätte nicht am Kreuz leiden müssen, wenn das egal wäre. Denn im Jesaja 66, 12 bis 13, das ist tatsächlich noch eine Folie, die ich heute Morgen gemacht habe, weil ich gedacht habe, doch, für die, die oft sagen, für mich müsste Gott aber eine Frau sein. Ja, da gibt es sozusagen diesen einen Vers und ich denke, Gott ist viel mehr als sozusagen Mann und Frau. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie ein Strom und den Reichtum der Völker wie ein überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Das ist eine ganz spezielle Stelle natürlich hier mit Jerusalem, aber dieser Trost, den Gott selber schenkt. Und dann im Jesaja 49, 15 heißt es, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Wir haben viele Menschen, also mein ehemaliger Freund in Australien, er war auch adoptiert und viele Menschen prägt das ihr Leben. Wenn sie wissen, sie sind nicht gewollt. Ja, ich war nicht gewollt. Manchmal weiß man ja auch die Umstände nicht. Ja, nicht jeder. Ich hatte mal eine Frau, die war sehr, sehr ihr Leben lang betroffen. Sie war bei uns in der Ambulanz gewesen, in meiner früheren Arbeit. sie hat immer erzählt, mein Vater kenne ich nicht. Meine Mutter hat mit einem LKW-Fahrer hinter einer Eisdiele mich gezeugt. Ja, und sie hatte diese Sehnsucht, sie hätte so gern ihren Vater kennengelernt. Aber es war nicht möglich, weil die Mutter nicht mal den Namen dieses Mannes wusste und er nur auf der Durchreise war. Aber Jesus ist, also der Herr ist immer für uns und er wollte auch unser Leben. Und die Frage, wie führt Gott raus? Und ich habe da die Stelle aus 1. Samuel gewählt. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Ja, und manchmal kämpfen wir um Dinge, wo Gott aber gesagt hat, ich gehe weiter mit dir. Ja, also ich mag uns alle ermutigen, auch uns von ihm leiten zu lassen. Und auch, ja, manchmal ist es ein neuer Plan, ja. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. 2. Korinther 1, 3 und 4, den hatte ich auch heute Morgen gelesen, nach dem möchte ich teilen. Wir dürfen uns von Gott auffüllen lassen und dürfen dann damit wieder andere trösten. Und dass Jesus auch Leid nicht unberührt lässt, sehen wir an der Stelle mit Lazarus. Ja, er selber weiß ja, dass er ihn von den Toten auferweckt. Und er ist mit Maria und Martha und der Familie ist er befreundet. Ich glaube, das sind wirklich gute Freunde von ihm. Und es heißt an der Stelle, wo ihr die Menschen seht, die weinen um den Tod von Lazarus. Und Jesus gingen die Augen über, Johannes 11, 35. Auch wenn er Gott selbst ist und weiß, dass er Lazarus von den Toten auferwecken wird, dass das gleich passieren wird, ist er trotzdem so erfasst von dem Leid der Menschen, die dort trauern. Ja. Hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn? Das finde ich so ein wunderschönen Vers aus dem Hebräer, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Aber von dem Sohn, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist der Zepter deines Reiches. Und wahrlich, wahrlich, sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, durch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Also wir dürfen Leute ermutigen, das ist ganz schön viel, gell? Wir gucken, ich glaube, wir sind gleich fertig, oder? Ja, letzte Folie, nochmal einatmen, ausatmen, letzte Folie. Darum hat Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. Und das finde ich was sehr Krasses. C.S. Lewis sagt, das Leid dieser Welt ist ein Megafon Gottes, eine unerreichte Welt zu erreichen. Und man hat Studien gemacht, dass mehr Leute Menschen im Leid, also Jesus im Leid kennenlernen, als in der Freude. Das kann ich nicht erklären, ich kann es nur so wiedergeben. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Ich mache uns alle Mut, wenn wir viel Leid sehen und hoffnungslos werden, zu sagen, und vielleicht ist gerade Gott genau da und will sich dort verherrlichen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.